Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Ich bin zurück an der Uni, und zwar tatsächlich an der Uni, wo ich auch mal ein paar Semester studieren musste, nämlich dieses Fach. Es hatte bei mir immer so ein bisschen das Problem, dass ich, nachdem ich das gemacht habe, eigentlich keinen Bock mehr auf dieses Fach hatte. Aber es gab jetzt ein Buch, was mir diesen Bock zurückgebracht hat. Und dieses Buch habe ich tatsächlich neulich schon in der Buchhandlung gefunden. Und da war der Titel schon sehr, sehr ungewöhnlich für dieses Fach, weil es nämlich ein sehr lässiger Titel war. Jura Not Alone. Da habe ich gedacht, wer kam auf so eine geile Idee? Und dann habe ich das aber vergessen. Und dann habe ich auf Instagram ein Reel gesehen, ein Video von Nora Markert, die da die Law Clinics vorgestellt hat. Und da habe ich gesagt, oh, das ist ja cool. Und da habe ich geguckt, wer ist sie? Und dann habe ich gemerkt, sie ist die Autorin oder Mitautorin dieses Buches. Und jetzt sitzt sie mir gegenüber. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe ja schon gesagt, du hast ein Trauma gelöst, ohne wow. zu wissen, genau, wow. weil ich aber auch dieses Buch an so vielen Stellen, also hat es mir einen komplett anderen Blick auf Jura gegeben. Alleine dieser Titel sagt ja auch, ihr macht es tatsächlich ein bisschen anders und ihr wollt tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen Hoffnung geben durch Jura. Oder warum dieser Titel?
Die Idee kam so ein bisschen, ich unterrichte hier an der Universität Münster, da sitzen immer so ein paar Studis, die mit dem Studium hadern und die sagen, das ist mir alles viel zu trocken und ich will eigentlich die Welt verbessern und wann fängt das hier eigentlich an im Jurastudium? Ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass wir die Leute, denen es noch nicht gut genug läuft, verlieren. Und ich glaube, dass wir genau diese Menschen, die was ändern wollen, brauchen, auch als Juristen und Juristinnen. Und deswegen rufen wir ihnen damit zu, ihr seid hier nicht alleine. Es gibt noch mehr wie euch, die auch was ändern wollen und die das auch schon machen. Und wir erzählen aber auch Geschichten in dem Buch von Menschen, die was machen mit Jura. Und die meistens das eben gerade nicht alleine machen, sondern sich zusammenschließen und aus diesem Zusammenschließen und zusammen gegen den Status quo und für eine bessere, gerechtere Gesellschaft, aus dem ganz viel Kraft ziehen. Und dieses sich zusammenschließen und dann was machen und diese Kraft des gemeinsamen Spüren, glaube ich, das ist ganz wichtig, ob man das jetzt auf der Straße macht, wenn man demonstriert oder ob man Vereine gründet oder ob man jetzt gemeinsam vor Gericht zieht. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Arten zu agieren. Aber dieses nicht einfach mit Dingen abfinden müssen, sondern dagegen auch was machen können, das gibt, glaube ich, auch Hoffnung tatsächlich, dass man diese Welt noch verbessern kann, nicht nur durchs Wählen gehen, sondern tatsächlich auch durch Aktivismus, Aktionen juristischer Natur oder auch sonst.
Ja, ich hatte im Vorgespräch auch gesagt, für mich hat es den Eindruck, als seist du eine Aktivistin auf eine gewisse Art.
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, in einem Teil meines Lebens bin ich ganz offiziell auch Aktivistin. Also ich bin auch Mitglied der Gesellschaft für Freiheitsrechte, der GFF. Da bin ich im Vorstand und auch Mitgründerin. Und die setzt sich ein für strategische Prozessführung für die Grund- und Menschenrechte. Also da versuchen wir tatsächlich in Bereichen, wo wir denken, das ist so ungerecht oder hier müssen die Grundrechte besser gewahrt werden, setzen wir uns dafür ein, dass das dann möglichst optimal vor Gericht passiert. Ich unterstütze auch verschiedene Gruppierungen und auch Law Clinics zum Beispiel, wo man auch sagen könnte, die sind aktivistisch, aber ich mache das als Juristin. Das begrenzt natürlich das, was man, die Argumente, die man vorbringen kann, beziehungsweise man muss dann schon in der Lage sein, das, was man erreichen möchte, auch wirklich in überzeugende juristische Argumente und sozusagen die Form quasi zu übersetzen, weil sonst wird man im Rechtsdiskurs nicht gehört. Genau. Und diese Übersetzung ist, glaube ich, auch sowas, was wir in dem Buch ein bisschen versuchen, und zwar in die andere Richtung.
Absolut. Und auch gelungen, in der Tat. Wir kommen auch gleich zu so ein paar Themen, wo man ja auch sagen kann, da ist ja irgendwie Juristerei in den letzten Monaten irgendwie ein bisschen ja, komisch wahrgenommen worden. Stichwort Klimakleber in Bayern. Versus Klimakleber in Berlin zum Beispiel, ja, also wie da so die Arbeit ist. Aber nochmal zu dem Buch, du hast das mit einem SZ-Redakteur zusammengeschrieben.
Ja, ne? Der ist nämlich auch Jurist, das ist Ronen Steinke und der arbeitet tatsächlich für die Süddeutsche Zeitung, genau, und als solcher Journalist, der täglich schreibt, also noch mehr als ich, ist er einfach wahnsinnig gut im Schreiben und wir haben uns oft über das Schreiben unterhalten, was gute Texte ausmacht, über sozusagen diesen Anspruch der Verständlichkeit, ohne unpräzise zu werden. Und das ist bei Jura immer so eine Herausforderung. Das ist ja so eine Fachsprache, die nicht so verständlich ist. Und daraus ist dann irgendwann die Idee für dieses Projekt erwachsen. Und ich freue mich total, weil dieses gemeinsame Schreiben hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
Ja, das wollte ich mich auch sagen. Das Buch liest sich sehr, sehr angenehm. Also es ist eben genau nicht ein Jura-Buch, wie man sonst kennt, ne, mit tausend Wenns und Abers. Sondern es geht sehr szenisch zu. Man hat wirklich die Eindruck, man begleitet Menschen auf ihrem Weg durch diese Fälle, die sie da behandeln und so weiter. Also es ist wirklich, man merkt, da ist eine gute Symbiose entstanden aus beiden.
Ja, das freut mich Welten. Als Feedback. Aber das war uns auch ein Anliegen, einerseits eben Geschichten zu erzählen darüber, wann das Recht auch mal ungerecht ist, in verschiedenen Rechtsbereichen. Wir erzählen ja in 12 Kapiteln aus ganz unterschiedlichen Bereichen, Polizeirecht, Strafrecht, Sozialrecht, Menschenrechte, Asylrecht. Aber auch eben, was man auch machen kann und dabei aber auch die Menschen mal sozusagen vorzustellen, was das für Leute sind, die das so machen. Wenn man so Geschichten hört von Menschen, die irgendwelche Erfolge erzielt haben, denkt man immer, ja gut, das sind so ganz außergewöhnliche Menschen und das würde ich wahrscheinlich nie schaffen. Aber wenn man weiß, woher die kommen, wie die dazu gekommen sind, dass sie jetzt da vor Gericht stehen und irgendwelche Siege davon getragen haben, dann kann man sich vielleicht doch noch mal ein bisschen besser vorstellen, dass man selber sowas auch erreichen könnte. Und das soll eben auch ein bisschen Mut machen und es soll aber auch die Leute feiern, die mit unheimlich viel Arbeit für ganz viele andere wichtige Verbesserungen durchgesetzt haben. Und das Leben ist schon hart genug, deswegen muss man auch mal Erfolge feiern.
Absolut, absolut. Was mir auch dieses Buch gebracht hat, es hat eine völlig neue Sicht auf Recht gegeben. Denn es fängt ja schon im Einstieg an, im Vorwort. Ihr sagt, Recht ist geronnene Politik. Das fand ich ein sehr schönes Zitat übrigens. Und das zeigt ja auch, wie relativ wir uns da in einem Raum bewegen. Und vor allen Dingen auch hat das gewisse Debatten, die wir aktuell erleben, Stichwort, wir müssen mal die Menschenrechte ein bisschen neu sortieren, weil dann verstößt es nämlich nicht mehr gegen die Menschenrechte, was da gerade auf dem Mittelmeer passiert und so weiter. Das ist ja ein ständiger Kampf, den wir da eigentlich, und auch ein ständiges neues Ausfechten. Ich habe persönlich, und ich glaube vielen Hörerinnen geht es auch so, Recht eigentlich immer als relativ statisch wahrgenommen. Ja. Im Sinne von, das ist jetzt so und da kannst du auch nichts gegen ändern und bitte unterwirf dich dem.
Ja, also das stimmt natürlich zu einem gewissen Grade auch. Ne? Das Recht soll ja Klarheit geben und soll eben eine Regel vorschreiben, an die man sich dann halten muss und die entweder so ist oder so, aber nicht beides gleichzeitig. Und jetzt hast du schon angesprochen, einerseits ist natürlich das, was wir als Recht jetzt gerade haben, immer ein Ergebnis von politischen Kämpfen und Aushandlungsprozessen und Kompromissen und so weiter. Das heißt, es könnte immer auch anders sein, es hätte auch anders sein können und es kann auch anders werden. Das Zweite ist aber auch, das Recht ist einerseits natürlich sozusagen dann in dem Moment, wo es existiert, fix, also und gerade noch nicht geändert worden. Aber das Recht gibt Entscheidungen nie mit einer absoluten Klarheit vor. Deswegen gibt es zum Beispiel, gewinnt man vielleicht in der ersten Instanz, in der zweiten Instanz verliert man. Das sind dann beides Gerichte, die mit den zulässigen juristischen Argumentationsbausteinen quasi mit dem Recht arbeiten und dann trotzdem zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das ist so. Und das liegt daran, dass man, wenn man jetzt ein Gesetz verabschiedet und da verschiedene Vorschriften drin sind, dass diese Vorschriften ja sich auf Fälle auch beziehen sollen, die erst in der Zukunft auftreten, die man sich jetzt noch gar nicht denken kann. Und dass sich Abgrenzungsfragen stellen, fällt der Fall jetzt drunter oder nicht und so weiter. Und das sind eben Fragen, die dann immer wieder umstritten sind. Und da, und das ist sozusagen der Punkt, auch das Recht, wie es existiert, ist selbst politisch, wo immer auch Wertungen, Werte quasi sich auswirken darauf, zu welchem Ergebnis man mit diesen zulässigen Mitteln kommt und wo man eben auch dafür streiten kann, dass es zu unterschiedlichen, oder dass sich sozusagen die Auslegung der Gerichte vielleicht in eine bestimmte Richtung entwickelt, ohne dass das Recht selbst sich ändert.
Das ist ja dieses Phänomen, was ich ja gerade schon angesprochen hatte, Klimakleber, ne, in Bayern. Ja. Ganz rigoros verurteilt worden, in Berlin alles sehr relativ gehalten und mitunter auch viele Freisprüche. Fragt sich ja auch jemand, der das Recht so von außen betrachtet, wie kann sowas sein?
Ja, genau. Also das sind dann eben sehr, sehr unterschiedliche Wertungen, die dann zum Ausdruck kommen darin, ob man eben sagt, zum Beispiel auch, wie hoch Strafen ausfallen oder ob man sagt, das Verfahren stellen wir ein, das ist gar nicht schlimm genug, das ist jetzt völlig unverhältnismäßig, dass hier die Staatsanwaltschaften, die Gerichte und alle da irgendwie jeden Tag im Gerichtssaal auftauchen. Wir lassen das jetzt einfach. Das ist sozusagen, da gibt es Spielraum der Gerichte und den kann man eben unterschiedlich nutzen und das merkt man dann eben auch im Ergebnis.
Ist das nur Gerichte oder sogar einzelne Richter? Weil man hört ja auch immer wieder, ich habe ja ursprünglich mal auch mal Journalismus betrieben und da war ich auch einige Jahre Gerichtsreporter. Und man hat ja schon den Eindruck, der eine hat das so gemacht und der andere war so. Und es gibt ja auch einige, die werden dann als der harte Hund bezeichnet. Ne? So, der Richter gnadenlos war ja mal auch so ein Schimpfwort für einen Richter in Hamburg, glaube ich, war es. Was ist da dran an so einem Phänomen?
Naja gut, ich sag mal, so manche inszenieren das natürlich auch so ein bisschen, ne? Und entwerfen dann so eine Persona, die sie da zur Aufführung bringen in ihrem Gerichtssaal. Dem würde ich ein bisschen kritisch doch gegenüberstehen. Ne? Also der Anspruch sollte schon sein, dass man versucht, die Rechtsfragen von seinen ganz persönlichen, also wenn man jetzt Richter oder Richterin ist und nicht Anwältin, dass man von seinen persönlichen Werten sich auch auf eine gewisse Weise distanziert. Man muss sich nur klar machen, das gelingt niemandem zu 100%. Und deswegen gibt es sozusagen immer ein Einfallstor dafür. Und dass diese Spielräume, die das Recht sowieso bietet, dort findet das dann statt. So läuft das quasi. Also das Recht kann gar nicht total fix sein, kann nicht alles vorgeben. Und in diesen Spielräumen können dann Wertungen das in die eine oder andere Richtung ausfüllen. Aber dass man jetzt quasi sagt, so, ich habe meine vorgefestigte Meinung und die versuche ich jetzt in diesem Prozess möglichst als Richter möglichst durchzufechten, das ist nicht die Aufgabe von Richtern. Insofern ist das so ein bisschen, finde ich, immer ein bisschen auf der Kippe. Und denke ich, also einerseits kann man natürlich, wenn man vor Gericht zieht und versucht, eine bestimmte Argumentation durchzufechten, kann man natürlich versuchen, die eigenen Argumente dann aus einer bestimmten Richtung dem Gericht vorzutragen. Aber das Gericht selbst soll nicht seine eigenen persönlichen Auffassungen ins Recht reinschreiben, sondern nach Recht und Gesetz entscheiden. Aber klar, die Argumente der unterschiedlichen Seiten reflektieren natürlich, was diese jeweiligen Seiten versuchen zu erreichen.
Ist so ein bisschen das Phänomen, was ich auch mal im Zusammenhang mit der Polizei beobachtet habe, die ja auch immer, wenn sie dann in einem Einsatz ist, an so einem Grenzbereich ist. Ich glaube, Walter Benjamin hat das mal irgendwie so schön beschrieben, wie im Prinzip diese Momente, wo dann im Prinzip zum Beispiel eine Demo oder ein wie auch immer gearteter Konflikt da ist, da müssen die auch in gewisser Hinsicht Recht neu definieren in dem Moment, weil sie natürlich aktiv Recht ausüben müssen, aber natürlich auch in einem Graubereich sind.
Das ist, glaube ich, wir denken ja eigentlich immer, die Rechtsetzung findet immer nur im Parlament statt. Und die Verwaltung, die wendet es nur an, die Gerichte auch. Aber jeder Akt quasi der Rechtsanwendung, wenn ich eine Vorschrift habe und dann sagen soll, wie passt die jetzt zu dem, was hier auf der Straße gerade passiert, ist immer auch sozusagen eine Ausfüllung dessen, was das bisschen, was ich da im Gesetz drin habe. Da muss ich immer selber noch ein bisschen was hinzufügen und sagen, naja, wie definiere ich jetzt diesen Begriff, der da im Gesetz drin steht? Und zwar definiere ich den so, dass das, was hier gerade passiert, da reinpasst oder nicht? Und insofern ist auch in der Verwaltung und auch in den Gerichten immer so ein ganz bisschen Rechtsetzung auch dabei, das stimmt, ja.
Ich komme da deshalb drauf, weil das, was wir gleich besprechen wollen, also Geflüchtete, die dann hier plötzlich landen, die hatten ja auch oftmals das Gefühl, ziemlich wahllos behandelt worden zu sein oder überhaupt gar nicht eine Rechtsprechung zu haben. Ich meine, als ich das Kapitel in dem Buch jetzt las, da hatte ich ja schon auch so den Eindruck, Mensch, tatsächlich, wir reden, wenn wir über Geflüchtete reden, die dann irgendwie hier ankommen, erstmal über Erste Hilfe und dann wird ein Zelt gebaut und was weiß ich nicht alles. Ne? Aber dieses Thema, ja, wie baue ich eigentlich das rechtliche Zelt, damit die geschützt sind? Ja? Also das wird ja völlig ausgeklammert, aber da gibt es ja zum Glück ein paar Initiativen, Stichwort Law Clinics, ne? die da versuchen zu helfen.
Ja, genau. Also Law Clinics, ich kann ja mal vielleicht kurz erklären, was das eigentlich ist. Also Klinik, das ist der Begriff Klinik tatsächlich. Das erinnert vielleicht so ein bisschen an das klinische Medizinstudium. Da lernen ja die Studierenden auch am Krankenbett, also am echten Fall, müssen sie selber schon behandeln und machen das unter Aufsicht. Und dieses erfahrungsbasierte Lernen ist natürlich viel intensiver und auch effektiver und deswegen eine tolle Möglichkeit, das ins Studium einzubauen. Und insofern sind Law Clinics sowas Ähnliches, wo eben auch Studierende, aber Jurastudierende dann eben am echten Fall etwas über ein Rechtsgebiet lernen. Vielleicht die Besonderheit ist, so wie das klinische Medizinstudium ja auch den Kranken, die tatsächlich dann auch behandelt werden und auch nach den richtigen Standards, weil unter Aufsicht und so weiter, wie das denen zugutekommen, eben Law Clinics kommt dieser Rechtsrat von Studierenden dann auch natürlich tatsächlichen Menschen, den Beratenden zur Verfügung. Und die Law Clinics gründen sich, um diesen Effekt zu erzeugen, ganz häufig gerade in Bereichen, wo es an qualifiziertem Rechtsrat fehlt, an kostenlosem Rechtsrat, der leicht zugänglich ist. Und genauso war es tatsächlich auch in den Jahren 2014, 2015, 2016, als eben sehr viele Menschen gleichzeitig in Deutschland angekommen sind und alle im Bereich Asylrecht eine Orientierung brauchten, Rechtsrat, was ist das für ein Dokument, was muss ich jetzt hier machen und so weiter. Und die wenigen Anwälte und Anwältinnen, die auf dieses Gebiet spezialisiert sind, das übrigens im Studium meistens nicht unterrichtet wird, die sich das also meistens selber irgendwie drauf geschafft haben, die waren natürlich viel zu wenige für all diese Menschen, die jetzt Rechtsrat gebraucht haben. Und da haben sich Studierende in vielen Städten in Deutschland gedacht, dann können wir das doch machen. Was sollen wir jetzt hier in irgendwelchen, weiß ich nicht, Messehallen, Klamotten sortieren und Essen ausgeben, wenn wir Jura können?
Genau, eure Profession ist eine andere. Ne?
Genau. Also dann machen wir doch das, was nur wir können und was jetzt Leute, die keine Juristinnen sind oder nicht Jura studieren, nicht sie aber auch schon abdecken können.
Finde ich eine super Sache. Der Vergleich nur mit der Medizin, der hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen, weil in der Medizin ist es ja so, du hast ja doch noch immer jemanden, der drauf guckt. Ne? Und doch noch immer auch, also gerade dieses Thema, mit welchem Risiko gibt sich denn dann ein noch nicht fertiger Arzt dann an einen Patienten? Das ist ja bei euch, glaube ich, ein bisschen anders, oder?
Ja, also das ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass die Klinik nur so operiert, dass die Studierenden in dem, arbeitet, dass die Studierenden so beraten, wie sie es auch können. Und das ist auch gesetzlich erforderlich tatsächlich. Also ganz lange gab es Law Clinics in Deutschland nicht, weil das gesetzlich verboten war. Das kann ich vielleicht gleich auch nochmal erklären, das ist eine ganz interessante Hintergrundgeschichte. Jedenfalls, das geht jetzt, aber das Gesetz schreibt vor, dass die Studierenden oder Nicht-JuristInnen aller Art entsprechend ausgebildet sein müssen und dass sie regelmäßig fortgebildet werden und dass es eine Möglichkeit zur Mitwirkung einer Person gibt, die beide juristische Staatsexamen hat, die sogenannten VolljuristInnen. Und dass die quasi die immer sozusagen drauf gucken, dass das alles ordentlich läuft. Und deswegen ist es beispielsweise bei der Refugee Law Clinic Hamburg, die ich mitgegründet habe und die ich auch geleitet habe, so, dass die Studierenden ein ganz Jahr quasi Ausbildungseinheiten haben im Seminarraum und auch in den Gruppen der Studierenden, die schon beraten und durch ein Praktikum in einer spezialisierten Kanzlei. Und dann auch in der ersten Beratungsphase noch ganz eng begleitet werden und dass die aber auch regelmäßig zur Supervision gehen und bei allen Fällen, die ein bisschen abweichen von dem, was sie kennen, den Leuten sagen, sie sollen wiederkommen und dann in der Supervision das besprechen können. Also sie recherchieren das dann selber und haben dann eben auch die Möglichkeit, immer Rückfragen zu stellen und sich abzusichern, dass sie da alles richtig machen, dass sie nichts übersehen. Und das Asylrecht, da passiert ständig was, da gibt es immer neue Gerichtsentscheidungen und auch ständig Rechtsänderungen. Deswegen ist dieses Fortbildungselement eben auch unheimlich wichtig. Und so sichern wir eben ab, dass die Rechtsberatung Studierenden wirklich von hoher Qualität ist, also dass sie wirklich wissen, was sie da machen und deswegen die Leute sich dann auch darauf verlassen können. Und da muss man sich aber eben auch beschränken, ne? Die beraten dann nicht zu allem. Die Leute kommen auch mit dem Handyvertrag oder sagen, ja, ich bin jetzt hier zu schnell gefahren, was mache ich denn hier mit dem Strafbefehl und so. Da sagen Studis immer, nee, wir machen nur diese Bereiche im Asylrecht und nicht alles, was euch passiert.
Ja, aber was machen sich da dann für Menschen auf den Weg? Was sind das für Studierende, die sich so idealistisch einer Sache verschreiben, die auch richtig mehr Arbeit aufnehmen, ne? Wenn du sagst, das sind dann erstmal Fortbildungen nötig, weil man es auch juristisch gar nicht lernt. Was sind das für Menschen?
Also das ist tatsächlich ein ganz erheblicher Aufwand zusätzlich. Inzwischen haben wir tatsächlich auch die Stadt Hamburg oder das Bundesland Hamburg dazu bekommen, das auch anzuerkennen im juristischen Ausbildungsgesetz, dass die dann entsprechend das Examen mit der Regelstudienzeit noch ein bisschen verschieben dürfen, wenn sie so intensiv sich beteiligen. Aber was sind das für Studis? Das sind Studierende, die ganz oft uns hinterher sagen, das, was ich hier in der Law Clinic machen darf, das ist genau das, weswegen ich Jura studiert habe, weil ich will was tun für Menschen, die ohne Rechtsrat aufgeschmissen sind. Und ich will das an Stellen machen, wo politisch was los ist, wo gesellschaftliche Konflikte ausgehandelt werden. Da will ich sein mit meiner Expertise. Und es gibt aber auch ganz viele Studierende, und das finde ich auch besonders toll an den Clinics, die zum Beispiel im familiären Umfeld oder in der Community sowieso schon viel mit diesen ausländerrechtlichen oder asylrechtlichen Rechtsfragen beschäftigt sind, ob sie es jetzt wollen oder nicht, die vielleicht auch mehrsprachig aufwachsen, auch in den Sprachen, in denen die Leute, die kommen, beraten werden müssen, dann gar keinen Dolmetscher oder Dolmetscherin brauchen, sondern da selbst beraten können in der Sprache. Also Menschen, die sagen, ich habe hier schon ganz viel Erfahrung mit und ich möchte das jetzt irgendwie weitergeben oder ich will da mitwirken. Und deswegen sind Law Clinics häufig besonders divers, sage ich mal. Das Jurastudium gilt ja nicht als besonders divers. Das ist auch
böses Vorurteil, was leider bestätigt ist.
Ja, das ist auch so. Ja. Aber in den Law Clinics findet man dann eben sehr viele Studierende mit sehr unterschiedlichen Hintergründen, die da zusammen in Teams eben diese Beratung leisten. Und das finde ich auch besonders eindrucksvoll.
Finde ich mich auch. Deshalb habe ich es ja nachgefragt, nochmal so speziell, weil in der Regel Jurastudium sehr arbeitsintensiv. Ne? Also warum mache ich noch sowas zusätzlich? Und dann hätte ich halt nicht gedacht, aber wie gesagt, das ist sehr klischeehaft gedacht, dass Anwälte, Anwältinnen sich so dermaßen auch schon während ihres Studiums für solche Dinge einsetzen. Ja.
Und die werden übrigens auch nicht alle AnwältInnen. Inzwischen gibt es also die Klinik schon so lange, dass wir auch wissen, was die nach und nach werden. Einige sind tatsächlich in die Anwaltschaft gegangen, sind Asylrechtsanwältin geworden. Aber die arbeiten auch in der Verwaltung oder für Fraktionen in der Bürgerschaft in Hamburg oder im Bundestag oder. Und einige gehen eben auch in die Wissenschaft. Also das ist eine Erfahrung, die einen für ganz unterschiedliche berufliche spätere Perspektiven prägen kann. Und ich glaube aber, dass die Leute alle was ganz Wichtiges mitnehmen, was ich glaube, was für jeden Juristen und jede Juristin wichtig ist, nämlich, dass sie mal erfahren haben, wie schwierig das ist, das Recht tatsächlich zu benutzen und dass es auch Momente gibt, in denen das Recht die Menschen einfach im Stich lässt und in denen es ungerecht ist und in denen man das Gefühl hat, das kann doch nicht sein. Diese Person, die hier vor mir sitzt, kann sich auf nichts berufen. Und wir wachsen im Jurastudium ganz oft damit auf, ja, das ist alles richtig so und das muss auch so sein und anders könnte es gar nicht sein. Das ist natürlich auch eine Strategie, sage ich mal, jetzt als Professorin eine Vorlesung zu halten, dass man den Studis sagt, habt keine Angst, das ist alles gut so, alles passt zusammen, hier ist nichts falsch, das liegt dann an dir, du kriegst das aber schon noch raus.
Ich bin mal gespannt, wie viele Studierende diesen Podcast dann hören und danach sagen, ich weiß da was übrigens.
Aber diese Erfahrung eben, dass man sich an dem Recht auch stoßen kann, ist zum Beispiel jetzt, wenn man aus einem, weiß ich nicht, bildungsbürgerlichen Haushalt kommt, vielleicht sind die Eltern auch JuristInnen, man wird später Richterin, und dann sitzen plötzlich Leute aus völlig anderen Lebenshintergründen vor einem, dass man deren Realität schon mal kennengelernt hat, ist, glaube ich, super, super wichtig, denn unsere Gesellschaft ist viel diverser als die Leute, die im Jurastudium so aufschlagen. Und das Jurastudium muss diverser werden, aber die Leute, die Jura studieren, müssen auch so eine Kompetenz mitbringen, mit dieser diversen Gesellschaft umzugehen auf eine Weise, die jetzt nicht einfach sagt, wir stehen jetzt alle über einen Kamm und was ist mit diesen Leuten los? Ich verstehe nicht, warum die so komisch sind. Ich mache jetzt hier mein Urteil und fertig.
Wie empathisch darf denn so ein Richter sein, wenn das jetzt ja dann im Prinzip in diese Richtung geht? Also ich muss mich da in Milieus erstmal reinfühlen, bevor ich zu einer Urteilsfindung komme.
Also ich glaube, eine gewisse Empathiefähigkeit braucht man als Richterin auf jeden Fall. Zumal ganz viele Gerichtsverfahren, jetzt zum Beispiel vor den Zivilgerichten, ja auch idealerweise gar nicht mit einem Urteil enden, sondern mit einem Vergleich. Das heißt, man muss erstmal rauskriegen, warum sind die Leute eigentlich hier? Worum geht es denen in Wirklichkeit? Geht es denen eigentlich um die Frage, die wir gerade verhandeln? Oder steht die für was anderes? Kann man sich da vielleicht einigen mit viel geringeren Kosten für die ganze Gesellschaft, die ja mit ihren Steuermitteln bezahlt auch? Insofern, glaube ich, ist dieses Verstehen, worum geht es den Leuten, was wird hier gerade verhandelt, warum ist denen das wichtig, das ist zum Beispiel eine wichtige Kompetenz. Aber auch wenn man sich beispielsweise fragt, eine Person hat jetzt irgendwie ihre Termine bei der Arbeitsagentur verpasst und die Frage ist jetzt, bringen wir irgendwelche Sanktionen an, wie weit bin ich in der Lage, mich reinzuversetzen in die Situation von Menschen, die sagen, mein Leben ist ein totales Chaos. Das hat die und die Gründe, dann nicht zu sagen, ja, das ist einfach vorgeschoben, sondern vielleicht auch zu versuchen zu verstehen, woher kommt das jetzt gerade und ist die Sanktion, die das Gesetz mir ermöglicht, jetzt eigentlich angemessen oder nicht. Also das ist jetzt eine hypothetische Situation, die ich mir jetzt ausgedacht habe, aber das sind so unterschiedliche, glaube ich, Situationen, wo man sehen kann, dieses sich reinversetzen können, in was geht in den Leuten, die vor mir stehen, vor, hat natürlich eine Auswirkung darauf, wie ich über den Fall entscheide. Und dass ich den Leuten gerecht werde im engeren Sinne, das ist natürlich schon meine Aufgabe als Richterin.
Du hattest gerade gesagt, dass diese Law Clinics eine ganze Zeit lang eigentlich unmöglich waren in Deutschland. Ich glaube erst seit wenigen Jahren, ne? Seit 10 Jahren oder sowas.
Ja, jetzt weiß ich natürlich das Jahr nicht mehr genau.
Ich glaube 2008 oder irgendwie sowas. Ne?
2008.
Ja, ne? Warum war das nicht möglich?
Das war nicht möglich, weil es ein Rechtsberatungsgesetz gab und dieses Gesetz verbot es allen Personen ohne zweites Staatsexamen, Personen, die nicht Volljuristin sind, Rechtsberatung zu erteilen. Rechtsrat zu erteilen. Und dieses Gesetz geht zurück tatsächlich auf die Nazis. Die haben das damals eingeführt, weil sie Juden und Jüdinnen aus den juristischen Berufen rausgedrängt haben und es ihnen dann also sozusagen verunmöglichen wollten, trotzdem ihre Berufe dann irgendwie anderweitig noch auszuüben, sogar unentgeltlich, sollten sie es nicht mehr ausüben dürfen. Und diese Regelung, das steht sozusagen nicht mit drin, dass das einen antisemitischen Hintergrund hat, diese ganze Sache. Diese Regelung hat dann nach dem Ende des Nationalsozialismus, nach der Befreiung, weitergelebt quasi, weil nämlich die Anwaltschaft eigentlich das ganz gut fand, dass sie keine Konkurrenz bekam jetzt von irgendwelchen anderen Verbänden oder Leuten sonst wie und hat sich dafür immer sehr eingesetzt, dass das so bleibt. Und inzwischen haben wir jetzt aber eben Gott sei Dank seit 2008 das neue Gesetz, das heißt Rechtsdienstleistungsgesetz. Und das erlaubt es eben unter ganz engen Voraussetzungen, dass Menschen auch ohne Examen schon beraten dürfen. Und die Voraussetzungen, die sind auch total sinnvoll, um die Qualität der Beratung abzusichern. Also das, würde ich sagen, ist eine gelungene Reform. Mhm.
Wo du gerade die Nazizeit ansprichst. Wir befinden uns in Münster. Vor kurzem wurde hier ein sehr wichtiges Urteil gefällt. Ja. Stichwort AfD. Ne? Oberverwaltungsgericht hat hier gesagt, der Verfassungsschutz darf weiterhin die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall einordnen. Das ist ja quasi von drei Stufen die mittlere Stufe. Wie beurteilst du dieses Urteil?
Das ganze Material kennen wir natürlich nicht. Insofern ist die Diskussion darüber, gäbe es jetzt zum Beispiel genug Stoff für ein AfD-Verbot, nicht ganz leicht zu führen. Man muss mal eine ganze Reihe von Äußerungen in den Kontext stellen und die Frage ist immer, sind das jetzt Einzelpersonen oder ist das der AfD zurechenbar und, also ganz viele komplizierte Dinge. Von außen betrachtet, nach dem, was ich darüber weiß, überrascht mich das Urteil nicht und halte ich es auch für absolut richtig und denke, dass es auch der Diskussion eben über einen Verbotsantrag gegen die AfD nochmal neues Futter geben wird. Es kann auch gut sein, dass man jetzt nochmal abwartet, ob der Verfassungsschutz dann in die dritte Phase eben gesichert rechtsextrem übergeht, dann wäre aber sicherlich auch der Zeitpunkt, wo man sich wirklich überlegen muss, wenn eine Partei derart verfassungsfeindlich agiert und das eben jetzt auch, sage ich mal, festgestellt ist, das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig, aber wenn das dann so wäre, wäre sicherlich der Zeitpunkt gekommen, wo man auch sagen muss, wir sind eine wehrhafte Demokratie und die Mittel, die wir haben, die müssen aber auch benutzt werden, weil sonst kann es irgendwann zu spät sein, sie noch zu benutzen.
In dem Zuge wird ja auch immer wieder diskutiert, dass der Staat eigentlich zu viel Eingriff auf die Justiz nimmt. Stichwort Verfassungsschutz, ne, der ja letztendlich dem Bundesinnenminister unterstellt ist. Und es gab auch, ich glaube 2019 oder 20, gab es ja auch von der EU einen entsprechenden Rüffel nach Deutschland. Die Staatsanwälte wären zu gesteuert.
Ja, weisungsabhängig.
Ne? Wie kann man denn da Vertrauen in dieses System, was ja doch scheinbar irgendwie so eine Unwucht hat und die Gegenseite benutzt es ja auch immer wieder, ne? Motto, ist doch alles ja eigentlich unabhängig, was hier passiert und so weiter. Und was wir ja auch gerade besprochen haben, diese Relativität von Recht, also dass es eben geronnene Politik ist, das unterstreicht es ja eigentlich nochmal.
Ja, also vielleicht so ein bisschen als Hintergrund, warum ist die Staatsanwaltschaft und auch der Verfassungsschutz abhängig von jetzt Ministerien? Das ist tatsächlich so und das wird auch aus dem Ausland zum Teil kritisiert, also gerade bei der Staatsanwaltschaft ist das eine große Diskussion. Die Idee dahinter ist eine, die ganz zentral ist für unser Konzept von verfasster Demokratie, nämlich, dass alle staatliche Gewalt vom Volke ausgeht, das steht auch so im Grundgesetz. Und das heißt, dass es keine unabhängigen Behörden geben kann, weil die alle kontrolliert werden müssen im Grunde durch ein Ministerium, das zur Bundesregierung gehört, die wiederum vom Parlament gewählt ist, das wiederum vom Volk gewählt ist. Das ist diese sogenannte Legitimationskette. Das ist ein Wort von Ernst Wolfgang Böckenförde, der selber auch mal Verfassungsrichter war, ein ganz großer Verfassungstheoretiker, wirklich eindrucksvoller Mensch. Und der sagt, im Grunde muss sich alle, sozusagen noch die letzte BAföG-Entscheidung und noch das letzte Knöllchen, muss sich ableiten lassen vom Willen des Volkes, vom Gesetz, von der Gesetzgebung, vom Parlament. Und zugleich heißt es aber eben auch, die Staatsanwaltschaft, wenn sie dem Justizministerium zugeordnet ist, dann ist sie auch weisungsabhängig. Dann kann das Justizministerium auch sagen, jetzt hier mal bitte alle Kraft in das reinstecken oder das, da stellen wir jetzt mal tendenziell ein und so weiter. Und da kann man natürlich mit gutem Recht auch Kritik dran haben. Und was jetzt den Verfassungsschutz angeht, ist das Problem so ähnlich. Der untersteht dem Bundesinnenministerium. Und Ronald Steinke, mein Co-Autor, hat ja auch über den Verfassungsschutz ein wirklich tolles, spannendes Buch geschrieben. Das heißt auch Verfassungsschutz. Und da berichtet er eben auch, was das für Auswirkungen haben kann. Also dass beispielsweise ein Innenminister Seehofer, der selbst mal gesagt hat, der Islam gehört nicht zu Deutschland, dann dem Verfassungsschutz aus dem Verfassungsschutzbericht das Argument, die AfD sei möglicherweise verfassungsfeindlich, weil sie behaupten würde, der Islam gehört nicht zu Deutschland, das mal rausgestrichen hat und dann gesagt hat, das habe ich auch schon mal gesagt, das ist aber nicht verfassungsfeindlich.
Oh mein Gott.
So, also so, da sind sozusagen natürlich, da sieht man gleich die Problematik einer Behörde, die eigentlich alle verfassungsfeindlichen Tendenzen in der Gesellschaft beobachten soll, aber natürlich die Regierungsparteien ausspart. Und wenn wir jetzt denken an die Werteunion und an Mitglieder der CDU wie Ulrich Vosgerau, der ja auch Jurist ist, Staatsrechtler, der die AfD regelmäßig vertritt und auch bei dem Remigrationstreffen in Potsdam dabei war, dann fragt man sich natürlich schon, ist es ein Problem, wenn jetzt zum Beispiel der Verfassungsschutz dann Parteien, die dann in dem Fall zur Regierung gehören, also die CDU ist ja jetzt gerade nicht an der Bundesregierung, aber dann die nicht beobachtet oder so ein bisschen freistellt. Und wir werden das auch nochmal, glaube ich, ganz intensiv diskutieren, wenn es wirklich so kommt, wie es viele befürchten, dass in Thüringen die AfD in Regierungsverantwortung kommt. Ich hoffe natürlich, das wird nicht der Fall sein, aber dann ein Björn Höcke beispielsweise als Thüringer Innenminister, der Vorgesetzte des Verfassungsschutzes in Thüringen ist und dann entscheidet, wer da in Thüringen so beobachtet wird und wer nicht. Da wird sich einiges ändern.
Das ist ja auch ein spannendes Kapitel bei euch im Buch, wo ihr auch im Prinzip diese Simulation beschreibt, wie wäre es denn möglich, unsere Verfassung zu kapern und im Sinne eben zum Beispiel eines Herrn Höckes dann zu ändern. Und da gab es ja auch mal, ich glaube, die Anstalt im ZDF hat das ja auch mal sehr humorvoll auf den Punkt gebracht. Und so humorvoll und satirisch es war, aber es ist ja tatsächlich möglich. Und ja, das ist ja das Erschreckende. Und vor dem Hintergrund kann ich eigentlich auch nur alle, also erstmal sowieso dazu anraten, dieses Buch zu lesen, weil es wirklich in vielen Facetten nochmal zeigt, wie Jura ganz praktisch und ganz hilfreich sein kann. Also wirklich so im Sinne einer ersten Hilfe auch für Unrecht. Und gleichzeitig eben aber auch sich speziell dieses Kapitel nochmal angucken, weil ich glaube, da wird dann vielen auch nochmal so die Lampe angehen und sagen, ach scheiße, wir müssen noch was tun. Und so wie Recht immer wieder auszuhandeln, ist es, glaube ich, auch Demokratie immer wieder auszuhandeln. Und auch eine Demokratie, wie sie jetzt ist, ist halt dann auch irgendwie gewonnene Politik. Also wie gesagt, dieser Satz mit der gewonnenen Politik, den werde ich mir merken, definitiv großartig. Unsere halbe Stunde ist quasi schon rum.
Ja.
Das ging wie geschnitten Brot, aber ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr charmant, wie du auch diese Facetten, die ich bis dato mit Jura überhaupt nicht im Blick hatte, so beleuchtet hast. Und kann eigentlich nur alle dazu ermuntern, bei dir Jura zu studieren.
Ja.
Ne? Das geht hier an der Uni Münster. Ja, wer weiß, wie viele Bücher wir noch von dir lesen. Es wird nicht das letzte gewesen sein.
Das habe ich auch. Vielen Dank.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Rissel. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.